Ab 2026 sollen in Deutschland neue amerikanische Raketen mit strategischer Reichweite stationiert werden. Das haben Deutschland und die USA Anfang Juli am Rande des NATO-Gipfels in Washington beschlossen. Weder gab es darüber eine Debatte im Bundestag, noch spielte das Thema in der deutschen Öffentlichkeit eine größere Rolle. Nun im Nachgang hat das Präsidium der Kanzlerpartei SPD den Schritt begrüßt, um, wie es heißt, künftigen Generationen ein Leben in Frieden zu ermöglichen. Und auch die grüne Außenministerin Baerbock lobt die geplante Stationierung amerikanischer Raketen. Schließlich habe Russland schon vor Jahren mit Abrüstungsverträgen und der gemeinsamen Friedensarchitektur gebrochen, so sagt sie. Deutlich kritischer sieht es der Militär- und Sicherheitsexperte Wolfgang Richter. Er war Oberst der Bundeswehr, später Mitglied der deutschen Delegation für die globale Rüstungskontrolle bei den Vereinten Nationen sowie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Außerdem war er für die Stiftung Wissenschaft und Politik tätig, die unter anderem auch die Bundesregierung berät. Und jetzt ist er Senior Fellow beim Österreichischen Institut für Europäische und Sicherheitspolitik. Schönen guten Tag, Herr Richter.
Schönen guten Tag, Herr Rengel.
Wie viele US-Raketen sollen denn ab 2026 in Deutschland stationiert werden und was zeichnet diese Waffen aus?
Also zur Zahl ist ja in dieser Erklärung nichts gesagt worden. Man kann nur ableiten, wie eine Normalstruktur einer solchen sogenannten Multi-Domain-Taskforce ausschaut. Das können also 2 bis 4 Batterien, wie man dazu sagt, sein. Also etwa von 12 bis 36 Launcher. Das können wir jetzt noch nicht festlegen. Das muss man sehen, wie die wirkliche Stationierung ausschaut. Jeder dieser Launcher kann 4 Raketen abfeuern. Dann, dahinter stehen dann noch weitere Ersatzraketen, sodass wir, je nachdem, wie man das als Grundlage berechnet, bei 42 oder auch 72 Raketen rauskommen kann. Das können wir noch nicht sagen. So, was ist die Qualität dieser Raketen? Es geht ja um 3 verschiedene Typen. Um mal mit der kürzesten anzufangen, das ist die sogenannte SM-6-Standardrakete, die in erster Linie zur Raketenabwehr da ist, also auch bei Aegis Ashore-Stellungen benutzt wird, auch auf Schiffen, die auch den gleichen Namen tragen, benutzt werden. Gleichzeitig haben sie aber auch eine Boden-Boden-Funktion, das heißt, sie können auch Bodenziele in einer Entfernung von über 400 Kilometer bekämpfen. Das zweite System ist die schon sehr bekannte seegestützte Cruise Missile oder Marschflugkörper Tomahawk, die ja auf Schiffen bereits mehrfach im Einsatz war. Und wir haben einige Aegis-Schiffe auch in Europa stehen. Unter anderem werden die Tomahawks aber auch von U-Booten abgeschossen. Derzeit gibt es eine Meldung, dass so ein U-Boot im östlichen Mittelmeer nun verlegt worden ist, um Iran abzuschrecken von einem Raketenangriff auf Israel. Damit sieht man, diese Tomahawk ist bereits im Einsatz seit vielen Jahren bewährt, wenn man das so sagen soll. Und die Reichweite wird unterschiedlich, je nach Version angegeben, zwischen 1600 und ungefähr 2500 Kilometer. Die landgestützte Version, das ist das Neue, ist insofern problematisch, als sie die Regeln des INF-Vertrags dann nicht mehr beachtet. Mir ist natürlich bewusst, dass man sagt, Russland sei schuld daran, dass der INF-Vertrag 2019 außer Kraft getreten ist. Gleichwohl gab es ja einen Moratoriumsvorschlag von Seiten der Russen, diese Raketen nicht zu stationieren. Die Amerikaner haben noch bis Anfang 2022 diesen Vorschlag durchaus erwogen und gesagt, dann brauchen wir aber die Verifikation eines bestimmten russischen Systems, das im Verdacht steht, auch diese Reichweitenbegrenzung des INF-Vertrags gebrochen zu haben.
Ja, lassen Sie mich dort gleich nochmal einhaken. Der Vorwurf des Westens war ja, die Russen haben diesen Vertrag ohnehin schon gebrochen. Stichwort Raketen, die in Kaliningrad stationiert sind und unter anderem auch Deutschland bedrohen. Was ist dran an diesem Vorwurf?
Also zunächst einmal gab es den Vorwurf der Amerikaner schon seit sehr langer Zeit, dass die Russen eine Rakete getestet haben, die im INF-Reichweitenspektrum ist, damit also den INF-Vertrag verletzen würde. Dieser Test wurde von einem sogenannten statischen Launcher durchgeführt, was für Testzwecke auch nach dem INF-Vertrag erlaubt ist. Der eigentliche Punkt ist, dass nach amerikanischer Auffassung, also nach dem, was die amerikanische Intelligence Intelligence herausgefunden hat, dieselbe Rakete verwendet worden ist von einem mobilen Startgerät, was dann in den INF-Vertragskontext fällt, und dass diese Rakete dann ganz bewusst nur 500 Kilometer Reichweite demonstriert hat, in der Absicht, den Westen irrezuführen. Es handelte sich aber um dieselbe Rakete. Nun kann man, das ist natürlich schwer von außen zu beurteilen, ob es tatsächlich dieselbe Rakete ist oder nicht. Mein Argument ist jedenfalls, die entscheidende Frage ist, welche Rakete wird in die Truppe eingeführt? Die Russen haben ja diesen Vorwurf stets bestritten und gesagt, wir haben einen größeren Sprengkopf in dieser Rakete, also eine Iskander-Version oder Weiterentwicklung, und wir haben ein komplexes Steuerungssystem. Und dann bleibt natürlich nicht so viel über für den Treibstoff. Die Rakete sei also innerhalb der Begrenzung des INF-Regimes gewesen. Diese beiden Aussagen stehen nun gegeneinander. Gleichzeitig haben die Russen aber auch den Amerikanern vorgeworfen, sie würden einen ebenfalls verbotenen Launcher in den Aegis-Ashore-Stellungen in Polen und Rumänien nutzen, von dem man aus landgestützte Marschflugkörper des Typs Tomahawk nutzen könne. Und damit würden sie Russland bedrohen. Mein Argument ist, das sind Vorwürfe, die wir nun gehört haben. Man müsste, um ein solches politisches Problem zu lösen, natürlich erstens den politischen Willen haben, das zu tun. Und zweitens, technisch gesehen, wäre es auch lösbar gewesen, indem man nämlich für neue Raketen zusätzliche Protokolle schreibt, denn die waren ja noch nicht existent, als der INF-Vertrag beschlossen worden ist, und die technischen Spezifika dort festlegt. Es ist in der Tat so, dass die Reichweite von Raketen natürlich immer bestimmt wird von der Nutzlast, und die Nutzlast kann aus Sprengköpfen, aus Steuerungssystemen, aus der Höhle selbst, selbstverständlich aus dem Motor und dann aber auch aus der Sprengladung, die da mitgeführt wird, bestehen. Und je größer die Payload, wie man dazu sagt, ist, umso geringer ist dann die Reichweite. Also das hätte man festlegen müssen und dann natürlich gegenseitig auch verifizieren müssen. Dieses Angebot lag vor, das war die Grundlage für das sogenannte Moratorium, dass man sagt, gut, der Vertrag ist nicht mehr in Kraft, aber wir können uns gegenseitig verständigen, eine Stationierung abzuwenden, indem man diese Dinge tut, vor allen Dingen verifiziert. Es gab noch einen zusätzlichen Vorschlag, dass man das umstrittene System, das hat dieses Kürzel 9M729, der Russen eben dann nach jenseits des Urals verlegt, solange man es nicht eindeutig verifiziert hat, damit es nicht in Europa stationiert wird. All diese Dinge sind jetzt mit dieser Entscheidung vom Tisch. Es gibt eine politische Wende, und die Wende trat nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ein, denn kurz davor haben die Amerikaner durchaus noch erwogen, ein solches Moratorium mit gegenseitiger Verifikation umzusetzen.
Lassen Sie mich dazwischen fragen, Herr Richter. Bitte. Hat also dieser Beschluss unmittelbar zu tun mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine? Ist das eine Art Antwort des Westens?
Das ist meine Vermutung. Natürlich können wir jetzt nur spekulieren. Ich glaube, dass es eher was mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu tun hat, als mit der sogenannten Fähigkeitslücke, die wir festgestellt haben, wo ich auch etwas anderer Meinung bin. In jedem Fall ist immer die Frage, wenn man statt der See- und Luftgestützten Mittel nun sagt, die reichen nicht, wir brauchen auch noch landgestützte Mittel, dann muss man sich fragen, ob dieser operative Zugewinn, den man dabei erreicht, in einem vernünftigen Verhältnis steht zu den Risiken, die wir dabei eingehen, und auch zu den Folgen für die Rüstungskontrolle. Und die halte ich, beides halte ich für sehr schwerwiegend. Und deswegen habe ich mich auch gewundert, dass dieser Beschluss sich weder im Bündniskommuniqué von Washington wiederfindet. Es handelt sich also um eine bilaterale Entscheidung. Ich habe mich auch gewundert, dass es Deutschland singularisiert. Damit weichen wir ja ab von der bisherigen traditionellen Linie, uns nicht singularisieren zu lassen. Wir haben ja auch bei der nuklearen Teilhabe, oder wenn Sie zurückschauen auf den Doppelbeschluss von 1979, immer darauf geachtet, dass die Lasten- und Risikoteilung im Bündnis stattfindet. Das heißt, es müssen mehrere Staaten sich dann daran beteiligen. Das ist diesmal nicht geschehen. Und der andere Aspekt, den haben Sie aber schon angesprochen, ist der, dass man natürlich keine Debatte gehabt hat vorweg, weder im Parlament noch in der deutschen Öffentlichkeit, obwohl die Auswirkungen aus meiner Sicht schon sehr gravierend sind. Das sind auch meine Kritikpunkte hier.
Ja, lassen Sie mich nochmal zunächst auf die Frage zurückkommen, warum das Ganze nur bilateral zwischen Deutschland und den USA vereinbart wurde und nicht im Bündnis. Sie haben das gerade beschrieben, dass das so war, aber gibt es eine Erklärung dafür, warum man das nicht mit allen gemeinsam beschlossen hat?
Ja, zunächst einmal muss man der Fairness halber durchaus sagen, dass nach dem Ende des INF-Vertrags das Bündnis immer offen gehalten hat, notfalls auch konventionelle Langstreckenwaffen zu stationieren. Die einzige rote Linie, die es hier gab, war, dass man gesagt hat, wir werden keine nuklearen Mittel stationieren. Aber konventionell hat man sich's offen gelassen. Dennoch findet sich diese Haltung nicht in dem Statement aus Washington, also im gemeinsamen Bündnisstatement. Man kann jetzt nur spekulieren, warum das so ist. Offenbar gab es keinen Konsens dazu, das zu begrüßen, wie man sonst immer tut, auch bei bi- und trilateralen Maßnahmen. Man hat zum Beispiel in dem Statement begrüßt, dass Bulgarien, Rumänien und die Türkei eine gemeinsame Minenräumaktion im Schwarzen Meer durchgeführt haben oder dass einzelne Staaten die ukrainische Luftabwehr gestärkt haben. Komischerweise ist aber dieses bilaterale Statement überhaupt nicht eingegangen in das NATO-Statement. Jetzt kann man natürlich überlegen, ja, wenn es keinen Konsens dazu gab, wer sind diejenigen Staaten, die den Konsens verweigert haben? Da fallen einem natürlich einige ein, aber dann sind wir im Bereich der Spekulation. Es kann durchaus sein, dass manche Staaten, also meistens wird ja immer auf Ungarn, die Slowakei oder so verwiesen. Es kann aber auch sein, dass andere Staaten dort Rücksicht genommen haben auf ihre Rolle, ihre Mediationsrolle zum Beispiel, wie die Türkei. Oder es könnte sein, dass auch Frankreich, das eine andere Auffassung hat über europäische eigenständige Fähigkeiten, unabhängig von den USA, sich dort etwas kritischer geäußert haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein Statement von vier Staaten, also Deutschland, Frankreich, Italien und Polen, selbst gewisse Fähigkeiten, also Marschflugkörper zu entwickeln, keine ballistischen Raketen, aber Marschflugkörper, die in erster Linie aus der Luft abgeschossen werden, aber natürlich auch dann die Fähigkeit haben, landgestützt stationiert zu werden. Das ist aber eine Absichtskundgebung für die Zukunft. Derzeit haben wir diese Lage ja noch nicht, sondern wir haben eben eine bilaterale Stationierungsentscheidung, die ab 2026 gültig werden soll. Und vielleicht lassen wir noch auf einen Aspekt kommen, weil wir das vorhin nicht komplett diskutiert haben. Der dritte Raketentyp, um den es hier geht, ist eine Hyperschallrakete, also die fliegen mit über Mach 5 Geschwindigkeit, die in Deutschland stationiert werden soll, die sich im Moment noch in einem, ja, im Endstadium der Erprobung befindet. Es gibt aber bereits eingeführte Raketen. Diese Hyperschallwaffen werden Dark Eagle genannt und sie stellen die dritte Komponente dieser sogenannten Multidomain Task Forces dar, also jedenfalls der Feuerelemente dieser Task Force, die in Wiesbaden ja bereits 2021 aufgestellt worden ist. Mit einer Reichweite von knapp 3000 Kilometern ist sie in der Lage, in sehr kurzer Zeit wegen der Geschwindigkeit, etwa in 10 Minuten, Moskau zu erreichen oder eben auch andere Ziele von strategischer Bedeutung in der Tiefe Russlands anzugreifen.
Herr Richter, ich will da gleich mal einhaken. Wird es unterm Strich durch die neuen amerikanischen Raketen für Deutschland mehr oder weniger Sicherheit geben? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also meine Einschätzung ist, dass diese Raketen nicht dazu beitragen, die Rüstungskontrolle zu fördern. Und sie haben gerade der letzte Aspekt, den ich jetzt erwähnt habe, der löst natürlich einen gewissen Präemptionsdruck aus. Insbesondere wenn wir jetzt anschauen, wie aus dem Verteidigungsministerium argumentiert wird. Ich denke an das Erklärvideo des politischen Direktors des Verteidigungsministeriums, der sagt, wir müssen auch in der Lage sein, um abschrecken zu können, russische Raketen zu entwaffnen oder zu zerstören, bevor sie überhaupt abgeschossen werden können. Das halte ich für ein sehr seltsames Argument, weil es die strategische Stabilität erschüttert. Da muss man sich das mal von der anderen Seite vorstellen, wie man das aus russischer Perspektive sieht. Das heißt, solche Raketen müssen dann natürlich zuerst eingesetzt werden, damit sie diesen Zweck der Entwaffnung der anderen Seite erreichen. Und dann fragt man sich, in welchem Szenario soll das stattfinden, dass wir zuerst schießen? Das könnte einen Präemptionsdruck auf die Russen ausüben, die dann ihrerseits sagen, ja, dann müssen wir diese Raketenstellungen angreifen, bevor sie zum Schuss kommen. Also dieser gegenseitige Präemptionsdruck, der entsteht, den halte ich für gefährlich. Und es gibt also zwei Argumente, weshalb ich skeptisch auf diese Art der Raketenstationierung schaue. Erstens, weil der Präemptionsdruck die Sicherheit, meine ich, vor allen Dingen in einem Konfliktfall nicht erhöht, sondern für Deutschland gefährlicher macht, zumal Deutschland hier isoliert ist. Und zum anderen, weil die Rüstungskontrolle damit an ein Ende kommt. Denn es ist völlig klar, dass wenn es kein INF-Moratorium gibt, de facto nicht mehr gibt durch die Stationierung, dann wird es auch keine Fortsetzung der sogenannten strategischen Stabilitätsgespräche zwischen den USA und Russland geben, die ja darauf ausgerichtet sein sollten, zumindest den sogenannten New START-Vertrag, der ja die strategischen Nuklearwaffen begrenzt, zu verlängern. Er tritt außer Kraft am 5. Februar 2026, das ist nicht mehr lange von jetzt ab. Die Russen haben immer gesagt, für uns ist strategische Stabilität nicht nur die der sogenannten Triade von drei interkontinentalfähigen Angriffswaffen. Das sind strategische Bomber, das sind Interkontinentalraketen, die landgestützt sind, und das sind auch U-Boot-gestützte Raketen mit einer entsprechenden Reichweite. Das ist das Spektrum, das im New START-Vertrag festgelegt ist und begrenzt wird. Die Russen sagen aber, für uns ist strategische Stabilität natürlich auch der Faktor, dass ihr mit euren Kurz- und Mittelstreckenraketen näher an russische Grenzen heranrückt, ist für uns ein Faktor der strategischen Stabilität, und den müssen wir mit einbauen. Und gerade weil das so ist, weil man das als Kuba-Effekt sieht auf Moskauer Seite, dürfte also diese Stationierungsentscheidung zu einer Gegenstationierung auf der russischen Seite führen und damit auch das Ende der Rüstungskontrolle einläuten. Und wenn das der Fall sein sollte, noch sind wir nicht so weit, aber das ist zumindest das, was daraus entstehen könnte, dann hätten wir ab Februar 2026 eine Welt, in der strategische Nuklearwaffen nicht mehr begrenzt sind durch rechtsverbindliche Verträge. Dann gibt es allenfalls noch Haushaltsgrenzen in Anführungszeichen. Aber das heißt, die Schleusen für ein nukleares Wettrüsten sind dann geöffnet. Und auch dieser Effekt, den halte ich für äußerst problematisch. Unterm Strich, wenn ich beide Argumente zusammenzähle, wird aus meiner Sicht die Sicherheit nicht erhöht, sondern die Welt wird eher gefährlicher.
Herr Richter, Sie haben uns gerade erklärt, wie weitreichend die Folgen dieser Entscheidung sein können, 2026 und in den Folgejahren diese neuen amerikanischen Raketen in Deutschland zu stationieren. Der Bundestag war nicht eingeschaltet, es wurde dort nicht debattiert, es gab keinen Beschluss, auch in der Öffentlichkeit wurde das eher klein gehalten. Wie bewerten Sie das?
Ja, es ist schon erstaunlich, dass wir also erstens in unserer Politik abweichen von der bisherigen traditionellen Linie, die ich auch immer unterstützt habe, uns nicht singularisieren zu lassen und alles, was wir tun, immer unter drei Aspekten zu betrachten nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Nämlich erstens, wir wollen natürlich, dass die Ukraine als selbstständiger, unabhängiger und souveräner Staat erhalten bleibt. Zweitens, wir wollen gleichzeitig unsere Verteidigungsfähigkeit nicht schwächen, sondern stärken. Und drittens, wir wollen, und hier kommt der entscheidende Punkt, wir wollen aber auch eine Eskalation verhindern. Wir wollen verhindern, selbst Kriegspartei zu werden, und wir wollen verhindern, dass der Krieg sich ausweitet auf ganz Europa, dass eine Eskalation eintritt, die natürlich nicht im europäischen Interesse sein kann. Wenn ich das alles zusammenfasse, dann ist natürlich diese Entscheidung jetzt ein Abweichen von der traditionellen deutschen Linie. Und deswegen wundere ich mich umso mehr, dass diese Dinge nicht im Vorfeld breit diskutiert worden waren. Ich habe auch den Eindruck, dass sie nur auf der obersten politischen Ebene überhaupt entschieden worden waren. Ich bin mir zumindest nicht bewusst, dass die Arbeitsebenen in den verschiedenen Ministerien tatsächlich einen Anteil hatten an dieser Entscheidung. Man hätte sicherlich auf Folgen hinweisen können dann. In jedem Fall hätte es aus meiner Sicht eine Debatte im Bundestag geben müssen, nicht weil, wie der wissenschaftliche Dienst des Bundestags festgestellt hat, der Bundestag eine solche Entscheidung mittragen müsste durch ein Mehrheitsvotum. Das ist, glaube ich, tatsächlich rechtlich gesehen nicht nötig. Aber hier sind die politischen Interessen Deutschlands in einer Weise berührt mit schwerwiegenden Folgen, die doch eine breite politische Debatte erfordern. Sie wird jetzt stattfinden, wenn ich das richtig gesehen habe. Im September soll es wohl eine Bundestagsdebatte geben. Dennoch bin ich überrascht darüber, dass das jetzt erst im Nachgang passiert und nicht vorweg auch schon passiert ist, so wie wir das etwa 1979 in Deutschland gehabt haben, wo diese Dinge ja wirklich sehr breit politisch und öffentlich diskutiert worden waren.
Herr Richter, Sie sind seit Jahrzehnten im Bereich der deutschen Militär- und Sicherheitspolitik tätig. Sie waren Diplomat, dann waren Sie bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, unter anderem ja auch ein Gremium, das die Bundesregierung berät. Wie sehen Sie die Debatte, die überhaupt in dieser Branche derzeit geführt wird? Mit Ihrer Meinung, die Sie eben gerade geäußert haben, sind Sie ja nicht unbedingt gerade Vertreter der Mehrheitsmeinung. Ja, die liegt ja ein bisschen anders. Also nehmen Sie wahr, dass man da offen, kreativ diskutiert, oder sind die Weichen schon ganz und gar in eine andere Richtung gestellt?
Also ich bin mir natürlich bewusst, dass es hier nicht darum geht, eine Mehrheits- oder Minderheitsmeinung zu vertreten. Ich bin ja nun nicht in einer Partei oder in einer bestimmten politischen Richtung tätig, sondern mir geht es, und das ist ja auch mein beruflicher Hintergrund, einfach um Sicherheitsinteressen Deutschlands. Und wir haben ja nicht umsonst eine deutsche Politik in der Vergangenheit gehabt, die immer auf zwei Pfeilern ruhte. Der eine Pfeiler war Bündnispolitik, die natürlich mit der Abschreckung einhergeht, um Deutschland sicherer zu machen. Aber der andere Pfeiler war auch der Dialog und die Rüstungskontrolle. So ist der Doppelbeschluss von 1979 aufgebaut worden. Diese Doppelstrategie gilt übrigens schon seit 1967, seit dem Hameel-Bericht der NATO. Und sie war die Grundlage für die spätere Entspannungspolitik und die Politik der Rüstungskontrolle, die uns ja eigentlich weit geführt hat und zumindest vorübergehend in den 90er Jahren eine kooperative Sicherheitsordnung Europas ermöglicht hat. Dieser kooperativen Sicherheitsordnung verdanken wir übrigens die deutsche Einheit, und viele Länder unserer östlichen Nachbarn verdanken dieser Politik ihre Unabhängigkeit. Dennoch meint man, das sei eine falsche Politik gewesen. Dieser Meinung bin ich nicht, sondern ich finde, das war eine richtige Politik. Der Fehler lag darin, sie nicht konsequent zu verfolgen, sondern sie dann wieder zu schleifen oder zumindest nichts dagegen zu tun, dass die Rüstungskontrolle und die Kooperation wieder abgebaut wird. Das ist, wenn ich das sage, um es deutlich zu machen, keine Rechtfertigung eines Angriffskriegs, den Russland führt. Das ist selbstverständlich ein Völkerrechtsbruch. Gleichwohl muss man sich die Frage stellen, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Was haben wir da an irgendeiner Wegbiegung falsch gemacht, damit wir wieder von der Kooperation in eine solche Konfrontation geraten? Das würde wahrscheinlich jetzt dieses Interview überschreiten, die Möglichkeiten, die wir hier haben. Aber das muss man natürlich diskutieren. Mir geht es darum, dass wir jetzt die Geschichte aber nicht rückwärts gesehen falsch darstellen. Die Rüstungskontrolle ist in der Tat erodiert über die Jahre. Daran hat nicht nur Russland Schuld, da haben die Amerikaner ihren Anteil, insbesondere unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush, der einen Teil der Rüstungskontrolle bereits abgeräumt hat und der Rest wurde durch Präsident Trump abgeräumt. Also auch dann, wenn es natürlich Dispute gibt über bestimmte Vertragsimplementierung oder auch Verletzung, dann muss man sich natürlich darum bemühen, eine politische Lösung zu finden und diese Lösung dann durch gegenseitige Verifikation auch sicherzustellen. Diese Chance gab es, sie wurde nicht genutzt. Warum? Im Falle von INF, also vom INF-Vertrag, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den wir in unserer Debatte hier übersehen, dass die Amerikaner ihre Hauptrichtung dieser Politik ja auf China konzentriert haben. Das heißt, es war das chinesische Potenzial an Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen im Bereich des Ost- und Südchinesischen Meeres, das den Zugang für amerikanische Flotten in Frage gestellt hat. Man nennt das im Fachbegriff A2AD, Anti-Access Area Denial-Fähigkeit. Und diese zu durchbrechen war das Konzept der sogenannten Multi-Domain Task Force, also mit entsprechender Gegenrüstung. Es gab eine Zeit, da wollte man aus Washington die Chinesen zwingen, dem INF-Vertrag beizutreten. Das war unter Präsident Trump, das ist gescheitert. Und die Gegenrüstung äußerte sich dann vor allen Dingen in diesem Konzept der Multi-Domain Task Forces. Das ist ein schon älteres Konzept, das stammt schon aus der Obama-Zeit. Es ist die erste Taskforce ist schon 2017 aufgestellt worden. Es gibt insgesamt 5 und 3 davon richten sich in der Tat gegen China. Und eine davon ist bereits 2021 in Deutschland aufgestellt worden, also noch vor dem Ukraine-Krieg. Und man hat sich dann immer die Frage gestellt, wann kommen denn dann die strukturell dazugehörigen Raketen, die bis dahin noch in den USA waren. Und diesen Punkt haben wir also jetzt erreicht. Mit anderen Worten, es gibt noch andere Kriterien, die hinter dieser Entscheidung stehen, als nur den russischen Angriffskrieg. Und am Ende ist entscheidend, wird ein solcher Beschluss die Sicherheit Deutschlands erhöhen Oder kommen wir in eine mehr destabile Welt, in der wir alle unsere Sicherheit natürlich auch riskieren? Meine Befürchtung ist genau die, auf alle Fälle müssen wir darüber diskutieren. Das kann nicht sein, dass man das durch einen schlicht exekutiven Akt sozusagen anordnet. Ich glaube auch, wir sind auch über diese Phase hinweg. Es wird diese Diskussion jetzt geben und dann wird man ja sehen, welche Argumente ausgetauscht werden. Also ich habe meine Meinung da kundgetan und werde mich auch gerne in Zukunft daran beteiligen.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Richter.
Sehr gerne, Herr Ringel.
Wolfgang Richter war das. Viele Jahre bei der UNO und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa tätig. Jetzt ist er Senior Fellow beim Österreichischen Institut für Europäische und Sicherheitspolitik.